Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mein Name ist Olaf Hartmann und heute widme ich mich dem faszinierenden Thema Technologiemarken. In einer Welt, die von rasantem technologischen Fortschritt geprägt ist, in der aber der Schutz der Wertschöpfung über Patente nicht langfristig aufrechterhalten werden kann oder teilweise auch gar nicht durchsetzbar ist, spielt die Markenbildung für Technologieunternehmen eine wichtige Rolle. Aber wie unterscheidet sich die Markenführung zwischen B2B und B2C-Brands? Wie schafft man es, das Mindset des Managements und der Mitarbeiter in einem Technologieunternehmen auf Marke zu eichen? Was kann getan werden, um der Bedeutung dieses Themas für unseren Wohlstand in Deutschland mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen? Über diese Fragen diskutiere ich heute mit zwei ausgewiesenen Experten. Jürgen Gietl war jahrelang für den Vertrieb eines großen Automobilzulieferers zuständig und verantwortete dort gleichzeitig auch das Bereichsmarketing. Seit 2001 ist er bei der Markenberatung Brand Trust, heute als Managing Partner. Er ist einer der erfahrensten Berater für B2B und Technologiemarken in Deutschland. Jürgen hat für mehr als 100 globale und regionale Unternehmen gearbeitet. Er beschäftigt sich intensiv mit strategischer Markenführung als Wachstumsmotor, Markenarchitektur und Markensystemen. Er ist Mitgründer und Initiator des Deutschen Expertenrats für Technologiemarken und Autor des Fachbuchs Value Branding – Vom überlegenen Produkt zur wertvollen Marke. An seiner Seite begrüße ich Jens Karoly. Jens besitzt jahrzehntelange praktische Erfahrung als Markenmanager in Technologieunternehmen. Er startete seine Karriere im Einkauf der schwedischen Firma Ericsson und war 14 Jahre bei der Interroll Holding AG tätig, einem der führenden Unternehmen im Bereich Materialflusstechnik mit 16 Standorten und 2600 Mitarbeitern. Dort war er zuletzt als Senior Vice President Corporate Marketing für die Markenführung verantwortlich. Mit einem Hintergrund im Einkauf und der Personalentwicklung hat Jens eine selten ganzheitliche Sicht auf die praktische Umsetzung von Markenstrategie und ist ebenfalls im Expertenrat für Technologiemarken tätig. Willkommen Jürgen, willkommen Jens, schön, dass ihr da seid.
Sehr schön, dass wir da sein dürfen, Olaf. Vielen Dank für die Einladung.
Hallo, vielen Dank.
Hinter jeder starken Marke stehen starke Menschen. Deshalb starte ich bei Markenkraft immer mit ein paar biografischen Fragen an meine Gäste. Diesmal habe ich nur zwei, aber ich denke, die geben einem guten Eindruck vielleicht, wer ihr seid und woher ihr kommt. Die erste Frage, wir starten mit dir, Jens. Was war dein erster Job? Und dann, was war dein erster richtiger Job?
Okay, mein erster Job war bei Ericsson als Einkäufer. Damals als Aushilfsstudent, das war mein erster Job. Damals habe ich die Industrie kennengelernt, Technologiemarken erleben dürfen. Das war noch die Zeit, knapp vor GSM, also das ist schon lange her. Schon sehr lange her. Damals hatten nur die wenigsten ein Handy und wussten auch gar nicht ganz genau, was man überhaupt damit anfangen kann, weil man gar nicht so viele Leute anrufen konnte und das extrem teuer war damals. Das war die Zeit, in der ich anfing. Dann habe ich mich entschlossen, das Studium nicht fortzusetzen, sondern gleich bei Ericsson zu bleiben und bin dort im Vertrieb und in der Kundenkommunikation gelandet und habe dort große Anfragen von Kunden bearbeitet, also nannten das damals Requests for Quotations, also Ausschreibungen, würde man wahrscheinlich heute am besten dazu sagen. Die haben wir damals bearbeitet und multimedial beantwortet. Das war eigentlich mein erster großer Job bei Ericsson.
Sehr schön. Und wie sieht es bei dir aus, Jürgen? Was war dein erster Job?
Der erste Job hatte mit meinem ersten, dann später einen wirklichen Job gar nichts so viel zu tun. Einerseits, wenn man es aber dann die Hintergründe sich anschaut, die Motivationen, hat es dann doch plötzlich wieder ganz viel miteinander zu tun gehabt, weil ich habe einen Aushilfsjob bei Marco Polo im Geschäft gemacht. Das heißt, ich habe Begleitung verkauft. Und habe damals erlebt, wie so eine Marke, wie jetzt in dem Fall Marco Polo, funktioniert, welche Menschen sie anzieht und wie man diesen Menschen für sie passende Bekleidung verkauft. Das war extrem hilfreich für meine spätere Arbeit, wie man denn mit Kunden zusammenarbeiten kann. Also direkt on the shelf, im Outlet. Sehr spannend damals.
Okay, also bist direkt im Vertrieb gelandet. Und dann, was du als ersten richtigen Job bezeichnen würdest?
Das war das? Dann als Geschäftsführungsassistent beim Automobilzulieferer. wo ich direkt dem Studium in die Praxiswelt gelandet bin und dort natürlich nah am Geschehen war und sofort erleben durfte, wie so ein internationales Unternehmen funktioniert in der Schaltzentrale, ja, weiß ich noch, erster Arbeitstag gleich, Management-Meeting und dort aber dann eben auch mit meinem damaligen Geschäftsführer sehr viele strategische Fragen von Anfang an mit beantwortet, begleitet und erleben dürfen, was es heißt, ein namhaftes Unternehmen mit hoher Reputation in einem Markt zu sein und damit dann Geschäft zu machen.
Und nochmal so zurück in die Jugend oder ja, also wie man aufgewachsen ist. Was war da eine Erfahrung mit einer Marke, an die du dich erinnern kannst, wo das erste Mal eine Entscheidung aufgrund einer Marke gefallen ist? Also nicht sozusagen die Marken, die man erinnert, ne, da kommt dann immer Haribo und so weiter, sondern wo man merkte, okay, hier hat eigentlich die Marke den Ausschlag gegeben.
Also ich glaube, bei mir war das Lego. Das war immer so die Entscheidung. Damals in der Schule sind wir mehr die Playmobil-Fraktion, dann mehr die Lego-Fraktion und ich war immer eindeutig auf der Lego-Seite. Und das war so die erste große Entscheidung, die ich mich erinnern kann. Ich sagte, nee, ich bin eher so der Lego-Spieler.
Was man sich gewünscht hat dann zu Weihnachten. Und da war mehr deine Konstruktion, ne? Da war ja die Technologiemarke dann schon. Playmobil ist eher Fantasie, die Dinge sind eigentlich relativ vorgefertigt und bei Lego war immer noch mehr zu tun. Okay, super. Ja, und bei dir?
Bei mir war es, ich war in meiner Jugend Skifahrer. Ich bin im Verein Ski gefahren. Also ich fahre heute noch Ski, aber eben dort war es mein erster Sport. Und als Kind war Elan so der führende Hersteller, damals ja die Ingmar's Denmark Marke. Nur war mir Ingmar's Denmark gar nicht so wichtig, sondern bei uns waren die guten Skifahrer in meinem Umfeld, die durften alle Völkl fahren. Und ich habe immer Elan bekommen, weil Elan war günstiger. Du hast ja als Kind dann auch öfter neue Skier gebraucht, wegen der Länge und so weiter. Also konnte ich nur Elan bekommen. Und als ich mir dann das erste Mal selbst Skier kaufen konnte, vom eigenen ersparten Geld, so mit, keine Ahnung, 15, 16, war dann auch als erstes mal ein Völkl dran. Der musste dann sein, ja, weil das war einfach der Ski für die guten Skifahrer. Ingmar's Denmark war für mich da noch gar nicht so greifbar als Testimonial. Später hat sich das natürlich gewandelt. Habe ich auch viel, viel mehr über die Marke erfahren, durften sogar für die Marke auch mal arbeiten. Aber das war schon sehr einprägsam. Ne? Warum willst du unbedingt, du hattest ja keine Ahnung, du hattest nur das Vorteil, wenn du besser Skifahren willst, musst du Völkl kaufen.
Ja, und da sieht man wieder, dass auch Marke ein soziales Konstrukt ist. Ja, das heißt, das Verhalten in deiner Umgebung. Ja, super. Ja, sehr schön. Das ist doch, da kommen wir doch bei beiden, also auch Skifahren ist ja auch technisch. Du bist dann wahrscheinlich viel Ski gefahren. Bist du in den Bergen aufgewachsen?
Na, schon ein Stück weg in Süddeutschland. Das kann ich ja aufgrund meiner Sprache auch nicht verhehlen. aber schon nochmal 200 Kilometer weg von den Bergen. Aber es war schon bei unseren Regionen, gab es einige Skiclubs auch, die dann regelmäßig da unterwegs waren. Und darum war das eine wichtige Sportart bei uns.
Ja, super. Aber bei beiden irgendwie schon so ein bisschen was mit Technik angelegt, ne? Ob es Skifahrtechnik ist oder Bauen mit Lego. Dann, Jens, würde mich mal interessieren, was fasziniert dich eigentlich heute? Jetzt kommen wir zu unserem Thema Technologiemarken. Was fasziniert dich eigentlich heute an Technologiemarken? Und wie hat sich deine Sicht auf dieses Thema im Laufe deiner Karriere über die verschiedenen Stationen, die ich ja vorhin erwähnt habe, verändert? Also vom Einkauf, dann Richtung Brandmarketing und dann später verantwortlich eben für Markenführung.
Also was mich vor allem bei den beiden Firmen, wo die ich gearbeitet habe, sehr fasziniert ist, dass die eigentliche Bedeutung der Marke den wenigsten bekannt ist. Also bei Ericsson erlebt man das immer wieder, dass man mit den Handys verwechselt wird. Ach, kannst du mir ein Handy besorgen? Du bist doch bei Ericsson. Dabei haben wir bei Ericsson Infrastruktur gebaut. Das heißt, da ging es um Milliardenprojekte, um ganze Netzwerke für Vodafone, die Deutsche Telekom und so weiter weltweit auszubauen. Das war eigentlich die Leistung von Ericsson, die aber kaum jemand kannte, die aber so immens wichtig für die Gesellschaft ist. Weil wenn die Leute nicht telefonieren können, wenn die Leute keinen Zugang zu Telefonie haben, dann können sie sich auch nicht unterhalten, können sie nicht kommunizieren. Bei Interroll ist das ähnlich. Der Jürgen weiß das, kaum jemand kennt Interroll. Interroll ist aber ein kleiner Konzern, der weltweit agiert Und wenn es den nicht gäbe, würden ganz viele Maschinen, ganz viele Fabriken, ganz viele Logistikzentren stillstehen. Das war zum Beispiel auch der Grund, warum wir während der Covid-Zeit als systemrelevant eingestuft wurden und unsere Fabriken laufen durften. Weil wir eben dafür sorgen, dass in der Lebensmittelindustrie Dinge bewegt werden können, dass auch Flughäfen, wenn sie dann damals funktionierten oder geöffnet waren, Flieger abgefertigt werden konnten und so weiter und so weiter. Und das fasziniert mich, wie man eine Marke aufbauen kann oder noch aufbauen muss, damit sie eben noch ein bisschen mehr Visibilität in der Gesellschaft bekommt. Beide Unternehmen, Ericsson und Interroll, haben natürlich in ihrer eigenen Industrie, bei den Kunden, im Markt, einen ganz hohen Stellenwert. Aber in der Gesellschaft kennt man sie eher nicht.
Okay, also das heißt hier Marke in der Nische, also bei den Anspruchsgruppen, ja, also ist es bekannt, aber allgemein nicht, was natürlich dann auch als Arbeitgebermarke eine Relevanz hat, ne? Also wenn die Leute ein falsches Markenbild haben, dann hat man teilweise Probleme, die richtigen Leute anzuziehen, weil die ein falsches Bild von einem haben. Ja. Interessant. Jürgen, du hast ja in deiner Beratungstätigkeit, wie ich ja in der Einleitung auch erwähnt habe, du hast ja unglaublich viele unterschiedliche Technologieunternehmen kennengelernt. Was siehst du so Gemeinsamkeiten? Was sind so die besonderen Herausforderungen, wenn wir auch, was ich sagte, so betrachten B2B, B2C-Marken? Was sind die besonderen Herausforderungen von Marken in diesem technologischen Sektor?
Eine Herausforderung ist in der Tat, dass erstmal dort eine Welt herrscht, die sehr, sagen wir, wissenschaftlich und ingenieursgetrieben ist. Das heißt, es ist eine Welt der Fakten, erstmal auf den ersten Blick, ja, wenn man von oben drauf schaut. Man wird oft damit konfrontiert, dass man sagt, was brauchen wir Marke? Wir haben doch ein überlegenes Produkt und all solche Dinge. Und wenn man dann aber ein bisschen sich mehr damit beschäftigt, dann stellt man plötzlich fest, naja, da gibt es Menschen, die sind unglaublich stolz auf ihre Spitzenleistungen, für die sie aber vielleicht nicht ausreichend genügend wertgeschätzt werden. Es gibt Themen, dass man etwas schützen möchte, merkt aber irgendwie nach 20 Jahren, wenn das Patent ausgelaufen wird oder ausläuft, ich dann plötzlich in einen Wettbewerb komme, wo ich mir die Frage stelle, wie setze ich mich dort eigentlich durch? Das sind alles solche Themen und das Besondere ist, dass man aber in dieser Welt häufig nicht das Verständnis für das Thema Marke hat. Ja, wenn man in der Konsumgüterindustrie arbeitet, wird man eigentlich von der Pike auf darauf getrimmt, was es heißt, eine überlegene Marke, eine anziehungsstarke Marke zu sein, eine glaubwürdige, vertrauenswürdige Marke zu sein, die einen hohen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens hat. Und da fängt man bei Business-to-Business-Technologiemarken meist von vorne an das Ganze aufzubauen, weil man glaubt, die technische Überlegenheit reicht aus, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Dass es aber nicht so ist, erfahren wir ja tagtäglich.
Man könnte ja fast sagen, so Patent ist dann Markenbildung für Faule, weil man verlässt sich auf den Schutz des Patents und also da passiert dann eher Marke, also durch Zufall. Also das ist so meine Erfahrung mit vielen technologiegetriebenen Unternehmen. Wenn man dann so da mal reinsteigt, dann haben die tatsächlich eine Marke. Und das ist aber eher so durch Zufall passiert. Also durch irgendjemand hatte dann irgendwie diesen Gedanken, doch mal die Verpackungen gelb zu machen. Da fällt mir jetzt hier ein Unternehmen hier in der Nähe ein, wo der Juniorchef dann irgendwie mal, das war auch so ein Verbrauchsmaterial im Industriebereich, und der hat dann irgendwann mal gegen den Widerstand seines Vaters einfach alle Verpackungen gelb gemacht. Und das hat eine wahnsinnige Markenbildung erzeugt. In diesen Lagern konntest du aus 80 Meter Entfernung wusstest du, wo diese Ware gelagert ist, weil alles andere war braun und dann gab es diese gelben Verpackungen dazwischen. Aber das ist nicht strukturiert passiert. Das war so eine Eingebung und dann passierte das und dann vergessen die auch häufig wieder, dass das ein wichtiger Anteil an ihrem Erfolg ist.
Absolut. Absolut. Also da kann ich, das kann ich deshalb zu 100% bestätigen, weil ich eigentlich genau das auch erfahren habe und übrigens auch an mir selber das Beispiel machen kann. Ich zu der Zeit, als ich beim Automobilzulieferer gearbeitet habe, wusste ich eigentlich nichts über das Thema Marke, weil es im Studium auch überhaupt gar nicht stattgefunden hat. Auch wenn du Marketing studierst, das, was du da an Marke mitnimmst, ist wahnsinnig wenig. Trotzdem war es aber so, dass ich gespürt habe im Vertrieb, aus irgendeinem Grund hat dieses Unternehmen eine ganz besondere Aura. Es hat eine ganz besondere Philosophie, wie man entwickelt, wie man liefert, wie man verkauft, wie man sich gibt, wie man sich darstellt. Das war aber ganz, ganz stark abhängig in dem Fall von dem Gespür und dann in dem Fall Zufall des Inhabers dieses Unternehmens, familiengeführt. Es war ein Milliardenunternehmen, aber trotzdem von einem Inhaber geführt, mit einer übrigens Siemens-Stammhauslehre. Also er hat es dort auch vielleicht ein bisschen mitbekommen, sein Wissen darüber, aber eben nicht.
Darfst du sagen, welche das war? Dann hat man dann, wir sprechen ja hier mit Profis oder die Hörer sind ja meistens
Also war
Profis.
Die Firma Brose mit dem Brose. Hauptsitz in damals Coburg, heute Bamberg und weltweit natürlich Werken. Und ich weiß nicht, ob er sich daran erinnert, aber ich habe dann mal Jahre später einen Vortrag dort gehalten. Da ging es um das Thema Persönlichkeit und Marke. Es war im Zuge eines Weiterbildungsprogramms für Schüler. Am Ende des Vortrags kam dann der Inhaber auf mich zu und meinte, Herr Gietl, so ein bisschen Marke sind wir doch eigentlich auch. Ja, ich habe dann zu ihm gesagt, wenn Sie wüssten, wie viel Marke Sie sind, ohne dass Sie es so nennen. Und ich glaube, das ist schon auch Teil dann der Erfolgsgeheimnisse später, wenn man Markenkonzepte in solchen Unternehmen umsetzen möchte, dass man jetzt gar nicht den Begriff Marke als Monstranz vor sich herträgt, sondern eher über die Wirkungsweisen einer Marke spricht, weil da können dann viele was mit anfangen.
Hast du was für Begrifflichkeiten habt ihr, also auch geht Frage Richtung Jens, gibt es etwas, wenn ihr merkt, Marke erzeugt Reaktanz, wie umschreibt ihr Marke, wenn ihr darüber spricht?
Olaf, wenn du erlaubst, ich würde gerne noch mal einen anderen Aspekt kurz reinbringen. Wir haben eben gesagt, Markenbildung muss man von vorne anfangen. Ich würde es gerne anders darstellen, sagen von innen. Also das haben wir immer wieder erlebt, dass wenn das Management nicht dahinter steht, wenn du die interne Akzeptanz nicht hast, dann kannst du eine Marke nicht aufbauen. Dann kannst du auch keine Kultur, die dich später abgrenzt von jeder anderen Marke, entwickeln. Das ist, glaube ich, extrem wichtig. Und das haben wir auch bei Interroll mit Jürgen zusammen gemacht, dass wir uns die Marke von innen sehr genau angeguckt haben, dann festgelegt haben, wo sind die Grenzen dieser Marke, wo sind die Grenzen dieser Brand Interroll. Und dann haben wir gemeinsam und dann zu unserem CEO entschieden, wir wollen diesen Hidden Champion quasi aus der Deckung holen, ja, und wollen uns erstmal innen zeigen und innen aufbauen, aber dann auch nach außen ganz anders wirken, eben als Hochleistungsmarke, als Hochleistungstechnologiepartner, mit den entsprechenden auch emotionalen Zugängen, die wir dann verschafft haben, zum Beispiel durch dieses Formel 1 Sponsoring.
Mhm. Ja, das ist, und dann, das ist ja toll, das ist ja Idealzustand, sozusagen von oben reinfliegen in die Organisation. Aber dann trotzdem gibt es ja darunter vielleicht auch Anspruchsgruppen, die in dem Moment, wo man Marke sagt, kriegen die sofort so ein Schreckmuster. Und ach, das ist hier dieses sozusagen hübsch machen, haben sofort Bilder im Kopf, das ist doch nur Kommunikation und so. Geht in beide Richtungen, also vielleicht dich zuerst, weil du jetzt gerade das beschrieben hast, wie das bei dir war bei Interroll. Hast du da bestimmte, weil das ist was sehr Praktisches, also hast du da bestimmte Umschreibungen, bestimmtes Framing gefunden, wo du das Wort Marke nicht benutzt, aber eigentlich genau darüber spricht, worum es geht? Kannst du dich daran erinnern?
Also ich war der Erste bei Interroll, der überhaupt über Marke oder Marketing, wie man das damals genannt, gesprochen hat. Und auch der Erste, der diese Werte so wirklich definiert hat mit unserem CEO damals und die dann auch so kommuniziert hat. Damals gab es auch ein Brand Board, in dem der Jürgen auch immer wieder als Gast dabei war. Und wir haben das eigentlich schon von Anfang an so genannt. Wobei das auch wieder so ist, auch mit dem Klischee, aber das haben wir schon ganz oft erlebt. Marke und Marketing ist so ähnlich wie Fußball. Damit kennt sich jeder in der Firma aus. Ja, also du hast in Deutschland 80 Millionen Fußballtrainer und genauso haben wir auch bei Interroll damals 2000 Marketingmanager gehabt, die alle genau wussten, wie es geht. Und wir haben das dann aber durchgesetzt und gesagt, nee, zwei Leute in diesem Unternehmen wissen es besser, der CEO, der Marketingchef. Und dann haben wir da einen Plan entwickelt mit den entsprechenden Beratern und mit den Erfolgen, die sich dann einstellten und die dann auch sichtbar wurden. Also zum Beispiel dieses Sponsoring von einem Formel-1-Team hat sofort Wirkung gezeigt von innen heraus. Wir haben eine ganz hohe Motivation, eine ganz hohe Identität oder Identifizierung unserer Mitarbeiter damit erreicht. aber eben auch Kunden ansprechen können und den ganzen Markt irgendwo auch noch adressieren können, weil wir einer der ersten waren, die überhaupt als Logistik-Player im Formel-1-Business waren.
Also da hast du, wie ich es gerade verstanden habe, sozusagen, da war kein Widerstand, weil das Wort Marke eigentlich in dem Unternehmen vorher gar keine Bedeutung hatte. Jürgen, mal in deine Richtung, du kennst das wahrscheinlich in anderen Unternehmen anders. Direkt mal diese Praxis, weil das ist etwas für meine Hörer, glaube ich, sehr Interessantes. Also wie man Akzeptanz im Vorstand für dieses Thema gewinnt, ohne diesen Markenreaktanzeffekt zu erzeugen. Ja, jetzt kommen die fluffy Emotionsgeschichten, sondern hier, das ist wirklich, das hat einen harten Einfluss auf unseren Geschäftserfolg. Wie, hast du da einen Tipp?
Einfach? Ja, also der Kerntipp ist, dein Gegenüber, egal ob es auf Vorstands- oder Führungs- oder dann Mitarbeiterebene, dort abzuholen, wo sie stehen, womit sie argumentieren. Und das kann sein, dass es ein Ingenieur ist, der irgendeine Erfindung mit einer besonderen Spitzenleistung, mit einer besonderen Spezifik hat und sagen, okay, dafür die Menschen zu gewinnen, das wertzuschätzen. Ja, das ist dann Marke. Oder sich zu fokussieren oder sich zu positionieren, zu sagen, welche Nummer 1 Position wollen wir denn im Kopf der Kunden, die wir für uns gewinnen wollen, haben? Ja, oder wie wollen wir denn, dass die Mitarbeiter sich stärker mit uns identifizieren, sodass sie mehr gute Leistungen erbringen in unserem Sinne und all solche Dinge. Und dann eigentlich ist immer erst erklären, warum es, also wie Marke wirkt, dass das passiert. Ein schönes Beispiel ist, ich saß zusammen mit einem CFO eines DAX-Konzerns. Man kann es kaum glauben. Und es ging eben um die Umsetzung einer schon erarbeiteten Markenstrategie und er war bei der Erarbeitung nicht dabei, sollte aber natürlich auch mit gewonnen werden, dass das Ganze dann umgesetzt werden kann. Und dann meinte er wortwörtlich, also das, was wir da jetzt erarbeitet haben, finde ich toll, aber mich betrifft es ja eigentlich nicht so. Und dann habe ich gedacht, jetzt schnappe ich mir dich und habe ihm gesagt, ja, aber wissen Sie, ich höre immer wieder von Ihren Kollegen und auch wenn ich so Finanzmarktpresse anschaue, dass eigentlich Ihr Unternehmen permanent unterbewertet ist. Ich habe es versucht, möglichst nett zu formulieren und dann meinte er, ja, das kann man eigentlich gar nicht so sagen. Da geht es eher um die subjektive Fehleinschätzung, ja, der Finanzmarktpartner. Und dann sagte ich ihm, ja, stellen Sie sich doch mal vor, es gäbe ein Instrument, mit dem man diese subjektive Fehleinschätzung ins Positive umdrehen könnte. Und dann meinte er, das wäre klasse. So, jetzt sind wir zusammen, weil das ist nämlich Marke. Ja, also dort anfangen. Und ich sage immer so gerne auch, ist völlig egal, wir haben in Technologie und B2B geprägten Unternehmen, die sind oft von Technikern, Ingenieuren, Wissenschaftlern geführt. Und wenn die eben technisch denken, dann sind die nun mal erstmal so. Trotzdem haben die Stolz, trotzdem haben die Sinn für Ästhetik, trotzdem haben, ja, und all diese Dinge. Und das ist das, was man antriggern muss. Aber womit die natürlich weniger anfangen können, sind so, wie man früher es gelernt hat, diese typischen Fernsehmarken, ja, wo ja oft auch so die Frage ist, steckt da wirklich was dahinter? Weil wir sind ja als Ingenieure, die echte nachweisbare Leistung erbringen. Und was soll uns denn Marke da eigentlich mehr helfen? Wenn man aber von der Wirkung kommt, ohne das Instrument zu nennen, merke ich oft, dass da sehr, sehr viel Offenheit besteht.
Das ist ein ganz toller Tipp, weil also man beschreibt ja, was du gerade gesagt hast, sozusagen den Effekt der Marke in den Köpfen. Wie wollt ihr wahrgenommen werden? Was sollen die Leute denken über uns? Und am Schluss, ich weiß ja, ihr seid ja bei Brandtrust auch sehr stark von der Domizlavschen Denke geprägt, also dieses Thema das öffentliche Vertrauen. Worein sollen die Leute eigentlich Vertrauen entwickeln? Und Vertrauen entwickelt man ja immer auch in ein Versprechen. Also das, ich glaube, wenn man es formuliert und sagt, was ist eigentlich unser Versprechen an den Kunden? Und man weiß, jeder ein Versprechen wird gemacht, das muss erstmal verstanden werden und dann muss es auch erfüllt werden. Und plötzlich ist man voll im Markenprozess. Man merkt, die Marke hat auch was mit Erfüllung zu tun, die hat auch irgendwas mit Leistung zu tun, aber auch mit der Erwartungsweckung. Also wir müssen es ja auch irgendwie in die Köpfe bringen. Jens, jetzt hast du zwei verschiedene Branchen erlebt. Einmal Telekommunikations, also ne, Netzwerk und so weiter. Und diese Materialflusstechnik, einmal würde ich dich ganz kurz bitten für die nicht so technisch versierten Zuhörer, was ist Materialfluss eigentlich? Also womit man dann 2600 Leute beschäftigt. Aber meine Frage geht in die Richtung, hast du zwischen diesen beiden Branchen Unterschiede gemerkt, obwohl beides Technologiebranchen sind, in der Markenführung?
Ich fange mal mit der einfachen Frage an. Was ist Materialfluss? Das ist ein anderes Wort dafür, ist interne Logistik. Das bedeutet, dass man Pakete, Boxen, irgendwelche Waren, das können auch Koffer sein, von dem einen Prozess zum anderen bringt. Und das hat dann nichts mit Zügen und LKWs zu tun, sondern das ist dann in der Regel innerhalb einer Halle, innerhalb einer Produktionseinheit oder einer Fabrik oder eben eines Baggage Terminals. Dafür braucht man Förderer, dafür braucht man Bänder, dafür braucht man Motoren, dafür braucht man andere Maschinen, zum Beispiel auch Sortieranlagen, die man zum Beispiel auch bei Amazon oder bei DHL, bei den ganzen großen Postbetrieben findet. Und da werden eben Boxen, Pakete, Briefe, Schachteln und so weiter sehr prozessgesteuert, sehr akkurat, sehr präzise bewegt. Und das Ganze muss möglichst effektiv passieren, das heißt wenig Stromverbrauch, sehr sicher, damit die Leute sich nicht verletzen, sehr leise, damit die Leute nicht bei der Arbeit zu sehr gestört werden und so weiter. Es gibt ganz viele Anforderungen, auch zum Beispiel an die Hygiene, wenn es um Lebensmittelverarbeitung geht. Also das ist der Materialfluss oder wie wir manchmal sagen, die interne Logistik.
Und wie habt ihr das geframed von der Marke her? Also das ist sozusagen, das werden ja eure Konkurrenten genauso sagen, wir liefern auch Materialflusstechnik. Und was war euer
Markenframe? Jürgen hat es eben schon erwähnt, es muss ein Markenversprechen geben. Und wir bei Interroll haben drei Versprechen. Das erste ist die absolut gewährte Qualität. Die garantieren wir auf der ganzen Welt mit unseren Fabriken und den Plattformprodukten, die wir überall zum gleichen Standard und nach dem gleichen Standard bauen. Das zweite ist die Geschwindigkeit. Das ist nicht nur die Geschwindigkeit unserer Produkte, wie sie gewisse Güter bewegen, sondern auch die Geschwindigkeit unserer Resonanz, wie schnell wir auf Anfragen, auf irgendwelche Kundenfragen reagieren können, wie schnell wir aber auch Entscheidungen treffen können. Und das dritte ist, muss einfach sein. Einfach zu handhaben, einfach zu reparieren, einfach mit uns umzugehen als Menschen, als Mitarbeiter von Interroll. Das sind die drei Kundenversprechen, die bei uns jeder in der Firma kennt und wonach wir uns auch halten und die wir auch einhalten. Das ist also extrem wichtig und auch das ist etwas, was ich mit unserem CEO, dem Herrn Zumbühl, damals aufgebaut habe. Der Unterschied der zwei Marken oder wie wir sie gemanagt haben, Ericsson und Interroll, ist gar nicht so groß, ehrlich gesagt. Also die beiden Konzerne sind enorm unterschiedlich. Also Ericsson hat weit über 100.000 Mitarbeiter wieder, ist auch global tätig, hat aber sehr viel mehr Kunden als Interroll, ist aber von sehr viel weniger Kunden abhängig. Insofern muss man da eine Marke aufbauen, wo die paar Kunden bei Ericsson absolut sicher sind, dass sie beim richtigen kaufen, weil es eben auch nur 3, 4, 5 Wettbewerber gibt. Bei Interroll haben wir sehr viele Kunden, nicht ganz so viele wie Ericsson, aber wir sind von keinem dieser Kunden abhängig. Also wir haben das sehr breit gestreut. Es gibt viele Großkunden, aber nicht diese Giganten, die bei Ericsson wie Vodafone oder Deutsche Telekom sowas einkaufen. Das ist ein großer Unterschied. Das heißt, wir müssen unsere Marke so aufbauen, weil bei Interroll, dass alle unsere 28.000 Kunden das Gefühl haben, sie kaufen beim Richtigen und sie können uns voll und ganz vertrauen und sie, die Versprechen werden eingelöst. Das ist ein großer Unterschied. Der nächste Unterschied ist, dass wir bei Interroll eben lange Zeit nicht als strategischer Partner galten, weil Logistik eben kein spannendes Thema ist, anders als Telekommunikation. Da hat man von Anfang an verstanden, um was da geht und dass das spannend ist und dass man da auch als strategischer Partner für Kunden wie Vodafone, Deutsche Telekom sowas agieren kann. Bei Interroll hat das länger gedauert und hat sich eigentlich erst in den letzten 10 Jahren so entwickelt, dass man gesehen hat, okay, wenn ich bei Interroll kaufe, dann bin ich fein raus, dann bin ich strategisch auf der richtigen Seite. Ich habe mich mit dem richtigen Partner zusammengetan. Und vielleicht reden wir nachher noch drüber. Wir haben damals auch so ein Netzwerk aufgebaut, dieses sogenannte Rolling on Interroll-Programm. Auch hier haben wir dann wiederum unsere besten Kunden, deren Kunden vorgestellt und haben dann eine ganze Community ausgebildet. Das waren oder sind Dinge, die, glaube ich, Interroll extrem gut getan haben und in dieser Branche auch einzigartig sind.
Da steigen wir später nochmal ein, dieses erlebbar machen. Also nobody ever got fired for hiring Interroll, habe ich da gerade rausgehört. jetzt habt ihr ja eine sehr starke Entwicklung dahin gelegt. Also du warst ja sehr erfolgreich, auch mit Interroll, auch wirtschaftlich, so wie ich das gehört habe und recherchieren konnte. Und Jürgen, du sagst in deiner Arbeit bei Brand Trust eben, sagst du immer Markenführung als Wachstumsmotor. Erklär doch mal in wenigen Sätzen, wie Marke und Wachstum zusammenhängt. Und dann eine wichtige Frage hinterher, wie messt ihr das? Diesen Zusammenhang, wie quantifiziert ihr und beweist dadurch in Technologie, ne? Ingenieure lieben ja immer ne? Messbarkeit und Rechtfertigung, es muss ja irgendwo quantifiziert werden. Das erste also sozusagen, was ist der Zusammenhang und der zweite Punkt ist, wie messt ihr das?
Der Zusammenhang ist, und das geht glaube ich einher mit dem Zusammenhang mit einer funktionierenden Unternehmensstrategie, dass wir übrigens auch am liebsten Hand in Hand im Unternehmen umsetzen. Und nicht irgendwie so noch eine Sau durchs Dorf treiben. Ne? Jetzt machen wir gerade Purpose und Vision, Mission, jetzt machen wir doch noch Marke, sondern am besten ist es immer, wenn es Hand in Hand geht. Das heißt, wenn man weiß, was ist eigentlich der Geschäftswille des Unternehmens, wo will das hin und man im Prinzip die Marke dafür nutzt, sich darauf zu fokussieren. Darauf zu fokussieren, den eigenen Wert, den man mit Hilfe von spezifischen Spitzenleistungen erzeugt und Vertrauen erzeugt, in der Lage ist, dadurch mehr Kunden für sich zu gewinnen. Das aber gleichzeitig auch so macht, dass das, wofür man steht, natürlich immer glaubwürdig, attraktiv und gleichzeitig differenzierend ist, sodass es klar ist, dass die Kunden auch klar haben, warum sie sich eigentlich für dich entscheiden sollen. Also diese klare Bevorzugung, das klare Preispremium dann auch zu haben. Wir haben Studien, wo bei unseren Kunden, deren Kunden wiederum aussagen, dass sie bereit sind, für generische Produkte bis zu 10% mehr zu bezahlen, nur weil es von dem Lieferanten kommt. Warum? Weil eben das Vorurteil besteht, gebildet aus vielen Erfahrungen Vergangenheit, aber auch eben zusammenpassend zu dem, wofür diese Marke steht, dass man weiß, was man bekommt. Ja, dass dieses Markenversprechen, das man abgibt, ob man will oder nicht. Ja, ich kann eigentlich nur entscheiden, ob ich es managen will, aber abgeben tue ich es immer. Dass, wenn es gut gemanagt ist, das eben auch zu dem passt, was geliefert wird. Und nichts erhöht das Vertrauen mehr als ein gehaltenes Versprechen. Und das führt dann dazu, dass eben Kunden wieder kaufen, dass sie plötzlich dann auch andere Produkte kaufen, dass sie dich weiterempfehlen. Das ist ja B2B-Bereich, es sind ja oft sehr, sehr geschlossene Communities, ja, wo man sich untereinander kennt. Und wenn man dann weiß, es geht uns als Berater ja auch so. Wir verkaufen ja auch im Business-to-Business-Bereich, ja. Und unser Geschäft lebt von der Weiterempfehlung von zufriedenen Kunden. Und es ist da genau das Gleiche in allen Business-to-Business-Communities, dass man sich einen Ruf erarbeitet, der zu Bevorzugung, der zu Mehrpreis führt. Und das kann man nachweisen. Und darum geht es am Ende. Ich habe das auch selber erlebt am eigenen Leib. Ich weiß noch, ne, zu der Zeit, als ich dann dafür oder zuständig war, als Projektleiter Vertrieb Türsysteme zu verkaufen, wo dann ein Kunde für ein wirklich großes Projekt, ja, da geht es um Millionen, nach 2 Jahren Akquisezeit dir sagt, dich anruft und dir sagen will, dass du jetzt diesen Auftrag gewonnen hast, sind ja meist Ausschreibungen, sind meist auch Ausschreibungen, wo letztendlich die Anforderungen an alle, die da anbieten dürfen, klar sind. Das heißt, alle liefern ähnliche Technik, ähnliche Ingenieursleistungen, ähnliche Service- und Logistikleistungen, sagen die dir am Ende, wir wissen nicht genau, aber wir glauben, dass ihr die Richtigen seid, um dieses Projekt zu realisieren. Und das ist genau dieser Moment, ja, nicht genau wissen, aber glauben, obwohl man 2 Jahre nichts anderes gemacht hat, als Daten auszutauschen. Und das sind dann die Momente, wenn alles auf Augenhöhe ist, die Technik ist auf Augenhöhe, die Preise sind vielleicht auf Augenhöhe, man ist vielleicht sogar ein Stück teurer, vieles ist vergleichbar. Was ist jetzt das Zünglein an der Waage, dass du den Auftrag bekommst? Und das bildet...
Das positive Vorurteil, absolut, was du gerade genannt hast. Wir haben das positive Vorurteil, dass ihr das irgendwie ganz besser im Griff habt und sind bereit, diese 5% oder 7% oder manchmal sogar 10% mehr zu zahlen. Und zwar aus dem Gedanken, was ich gerade mit diesem Witz, mit dem Nobody ever got fired for Interroll, weil gerade, glaube ich, im Business-to-Business-Bereich dieser Sicherheitsaspekt natürlich eine Riesenrolle spielt. Das heißt, der einzelne Mensch entscheidet ja, will ja auch so eine Entscheidung fällen, dass ihm später nie jemand irgendwie ans Zeug flicken kann.
Aber wenn das schief geht, kann es passieren, dass es an die Substanz des Unternehmens, in dem Fall des Käufers geht.
Absolut.
Das heißt, die eine Dimension, die ihr messt, also habe ich jetzt rausgehört, ist wirklich die Preisbereitschaft, dass ihr das nochmal überprüft. Gibt es noch andere Faktoren? Diese Preisbereitschaft ist ja das Endresultat, ist ja das, woran man misst, die Marke ist entstanden. Messt ihr, quantifiziert ihr auch irgendwo die Faktoren, die zu der Preisbereitschaft führen? Wie macht ihr das?
Jens, magst du das oder soll ich?
Also Price Premium wollte ich gerade sagen, ist bei Interroll sicher der Holy Grail. Also das ist ein Thema, das wir nicht antasten und auch nicht irgendwie ansprechen würden. Also das ist sicher was wir mit allen Mitteln versuchen zu verteidigen und wo wir dann auch eher von dem Kunden weggehen, wenn wir feststellen, das geht hier nur noch um den Preis. Also das ist ganz, ganz wichtig und ist auch ein Kern, glaube ich, unserer Markenbildung bei Interroll, dass wir sagen, dass wir wissen, wo wir uns stehen, wir haben ein Versprechen, das lösen wir ein, wir haben eine Spitzenleistung, die wir liefern und die ist auch ihren Preis wert. Das messen wir auch regelmäßig, das wird auch bei den Analysten sehr gerne aufgenommen und sehr gerne zitiert. Was wir auch messen und was wir uns auch anschauen, ist zum Beispiel das sogenannte Share of Wallet. Also das hat der Jürgen eben auch schon erwähnt, wie werden Kunden noch zu größeren Kunden, wie kaufen Kunden noch weitere Produkte, die wir auch anbieten oder wie können Kunden in unserem Portfolio, mit unserem Portfolio wachsen. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt in unserem Vertrieb.
Das ist ja so der Markeneffekt am Ende. Jetzt, dann ist die Frage, wo kommt der Share of Wallet her? Also mal ein simples Beispiel aus einer älteren Markenkraft-Episode. Das kann ja manchmal Kleinigkeiten sein, wie zum Beispiel Raja Rajamana, Global Head of Marketing von Mastercard, hat erzählt, die haben ja ein Soundbranding installiert. Und ein Aspekt von dem Soundbranding war der Feedback-Sound, wenn man mit der Kreditkarte bezahlt. Und das wusste ich gar nicht, dass es Geräte gibt, also nicht alle, aber es gibt Geräte, die können einen individuellen Sound abspielen. Und im Rahmen des Soundbrandings haben sie einen eigenen Mastercard-Feedback-Sound erzeugt. Und dann erzählte er, dass die Amerikaner grundsätzlich gestresst sind, wenn sie ihre Kreditkarte benutzen, weil die maxen die halt häufig aus. Und ob die Karte durchgeht oder nicht, ist bei denen in Europa nicht so stark, bei denen wirklich teilweise, mal schauen, ne? Die feiern ja auch eine neue Kreditkarte wie eine Gehaltserhöhung. Auf jeden Fall haben sie Stress. Und wenn man dann diesen Feedback-Sound hört, dann ist das wie eine Erlösung. Sozusagen Mastercard hat mich erlöst. Ja, weil das ist ja, es hat geklappt. So, und dann verbindet man natürlich die Marke mit diesem positiven Gefühl. Und dann hat er festgestellt, er hat dann die Zahl genannt, ich muss es später wieder rausschneiden, dass der Share of Wallet, weil die Amerikaner haben ja dann 7 oder 8 Kreditkarten meistens in der Tasche, der Share of Wallet durch Mastercard dann plötzlich gestiegen ist. Und da hat man eine direkte, sozusagen eine direkte Kausalität. Hier gibt es ein Markensignal, das liefert einen bestimmten Nutzen, eben diese emotionale Entlastung, diese Erleichterung. Und deshalb nutze ich die Marke öfter. So, und da wäre meine Frage im B2B-Bereich, quantifiziert ihr auch sozusagen, was treibt dann am Schluss das Ergebnis der Preisbereitschaft oder Share of Wallet im Sinne mehr?
Also bei uns ist es, bei uns ist vor allem das Referenzmarketing. Also wir lassen unsere Kunden am allerliebsten über ihre Projekte, die sie mit uns abgewickelt haben, sprechen. Dann machen wir Filme, dann machen wir Seminare. Ich habe eben schon dieses Programm erwähnt. Das ist eigentlich für uns die größte Attraktion, die wir haben, um Kunden anzusprechen und auch Kunden zu motivieren, noch mehr und noch weiter bei uns einzukaufen. Und das messen wir natürlich auch.
Und wenn wir jetzt mit unseren Kunden solche Dinge erarbeiten, auch das muss natürlich auch immer irgendwie zum Unternehmen passen. Es macht überhaupt keinen Sinn, irgendwelche Messsysteme Unternehmen überzustülpen, die nicht zu ihnen passen. Ich bin grundsätzlich eher der Freund von Einfachheit. Ich kann mich noch daran erinnern, wir haben mal für einen internationalen Chip-Hersteller Ingredient Brand ein Projekt gemacht. Die hatten 50 Mitarbeiter in der eigenen Marktforschungsabteilung und wussten nicht, warum sie weniger attraktiv sind als ihr stärkster Wettbewerber, der viel kleiner ist. Warum? Weil man vor lauter Datendetails eigentlich die großen Themen nicht gesehen hat, ja, was sie eigentlich relevant macht. Das heißt, wir schauen uns schon an in der Wirkung, also in der Ursache-Wirkung, Ursache, wie ist die Kontaktpunktqualität? Und zwar jetzt nicht nur die visuelle, sondern auch die Inhalte, angefangen vom Vertrieb, ja, über auch die Leistungen dann, wie funktioniert die Logistik, all diese Dinge. Läuft es so, wie das Markenversprechen ist? Und natürlich dann auch die Dinge, kommt das Markenversprechen durch, wird es eingehalten? Entsteht Vertrauen? Werden eigentlich die Wünsche der Kunden, das sind ja manchmal unausgesprochene, manchmal ausgesprochene, passen die gut zu dem, was die Marke verspricht, und werden die erfüllt, werden die gesehen? Ist der Unterschied zum Wettbewerb wirklich so klar, wie man sich denn vorgestellt hat, als man die Markenstrategie definiert hat? Also kommt das alles durch und führt das dann dazu, dass messbar höheres Vertrauen ist, ja. Das sind dann manchmal auch tatsächlich die Haupt-KPIs, die dann in Unternehmen eingesetzt werden. Also Vertrauenswürdigkeit und Bekanntheit, ja. Wenn du einfach siehst, und dann musst du natürlich die Links herstellen. Wenn nämlich dann alles zusammenpasst, also die Kontaktpunktqualität stimmt, es ist klar, dass alles zusammenpasst, das, was wir leisten und das, was wir versprechen und das, was Kunden dann davon wahrnehmen, passt zusammen. Und am Ende führt es zu dann dem höchsten Vertrauen in der Branche, der höchsten Reputation, der höchsten Anziehungskraft, der höchsten Weiterempfehlungsrate, dem höchsten Preispremium, all diesen Dingen, Wiederkaufrate, und am Ende dann wieder gematcht mit, entwickelt sich das Geschäft denn dementsprechend. So, und da kann man dann mit Wissenschaftlern oft diskutieren über Kausalzusammenhänge. Es ist aber schon nachweisbar, dass, wenn diese Logikketten zusammenpassen, dass tatsächlich von der Ursache zur Wirkung das auch gut zusammenpasst.
Ja, also was ich da mitnehme, was du gerade beschrieben hast, Daten alleine helfen gar nicht. Man braucht ein klares mentales Modell. Und das, was Jens gerade gesagt hat, erstmal zu wissen, was ist unser Versprechen? Ja, und zu wissen, dieses Versprechen ist relevant. Und dann müssen wir schauen, wie stark wird dieses Versprechen glaubwürdig? Da kommt ja dann das Vertrauen her. Man kann ja in tausend Sachen vertrauen, aber im Endeffekt geht es ja dann um das Zielvertrauen in diese drei Versprechen, die du zum Beispiel gerade für Interroll formuliert hast, und die abgeleitet aus den Bedürfnissen des Marktes. Ne? Und die können ja für jedes Unternehmen anders. Und dann hat man plötzlich ein mentales Modell, wie die Kausalketten aussehen. So, und dann kann man die ganzen anderen Daten, und dann Einfachheit nehme ich auch mit und kann ich auch voll bestätigen, komplexe Steuerungssysteme funktionieren nicht, weil haben keine handlungsleitende Wirkung, also dann Einfachheit. Und dann fand ich ganz toll übrigens gerade, was du gesagt hast, Jens, diese drei Fragen, die kennt jeder, diese drei Versprechen kennt jeder bei uns. Das führt mich zu einer Frage an euch beide. Was sind, ihr habt gerade auch das Wort Markenstrategie und Überprüfung, ob die Strategie auch richtig umgesetzt wird, und dann Brand Experience Messung, also das heißt, inwiefern erfüllt sozusagen die Brand Experience auch die Strategie, die wir ursprünglich hatten. Was würdet ihr als die Schlüsselelemente einer erfolgreichen Markenstrategie, also wie kann man von Anfang an überprüfen, wir haben uns jetzt diese Strategie gegeben oder formuliert, und blöderweise lesen die Kunden ja unsere Strategiepapiere nicht, aber wie können wir denn von erstmal sozusagen die Erfolgswahrscheinlichkeit der Strategie bewerten? Wie würdet ihr das angehen? Für ein Technologieunternehmen
ein
natürlich.
Ein praktikabler Weg, den sind wir vor etwa 10 Jahren gegangen. Wir haben ein Kulturprogramm gestartet, weil wir eben gesagt haben, auch abgeleitet von Drucker, dass jede Strategie durch die Kultur quasi überfahren wird. Und wir haben gesagt, wenn die Leute bei uns intern nichts über die Werte, nichts über die Kultur, nichts über die Strategie wissen, wie sollen es dann unsere Kunden verstehen oder erfahren? Das heißt, wir haben damals intern angefangen, die Werte zu erklären, ein Kulturprogramm zu machen, eine Academy haben wir gegründet, wo Schulungen, auch Führungskräfteschulungen, die jetzt wirklich customized für Interroll waren, entwickelt wurden, mit dem Ziel, jeder kennt bei uns die Werte, jeder kennt bei uns das Versprechen, jeder weiß, was das bedeutet, und so funktioniert auch bei uns das Leadership und so auch die Geschäftsführung. Das waren damals elementare Aspekte, und das haben wir auch gemessen. Haben wir sogenannte Employee-Surveys gemacht und haben festgestellt, okay, die Leute können mit den Werten was anfangen. Die können sich damit identifizieren oder eben nicht. Die sehen, dass ihre eigenen Abteilungsleiter diese Werte vorleben oder eben nicht. Und dann haben wir natürlich dann auch korrigierende Maßnahmen eingeleitet, um das über die Jahre verfolgt.
Das ist ein ganz toller Punkt. Da halten wir mal kurz fest. Und Jürgen, du ergänzt dann aus deiner Perspektive, dass erstmal Markenstrategie ohne Change Management mitgedacht, ja, ist schon mal eine schlechte Strategie. Und der zweite Punkt ist auch, was ich auch rausgehört habe, die interne Messung. Das heißt, zu schauen, wie stark ist die interne Akzeptanz. Also je stärker die interne Akzeptanz, je wahrscheinlicher die interne Akzeptanz ist, ich nenne das immer den Silberrücken-Gorilla-Effekt. Also nehmen wir die Silberrücken-Gorillas in der Organisation mit der Strategie. Ja? Sind die angezündet, leuchten die Augen oder eben nicht? Und das wäre auch ein Qualitätsmerkmal für eine gute Strategie. Jürgen, würdest du da noch
was ergänzen? Ich würde gerne noch ein Thema mit aufnehmen, was du gerade gesagt hast, nämlich das Thema Change Management, was ja ganz interessant ist, und das musste ich eigentlich auch erst lernen über die Zeit. Mittlerweile hat sich das etabliert, dass Marke interessanterweise auch da wieder, ob man will oder nicht, ein wunderbares Change-Instrument ist, das man für sich nutzen kann. Warum? Weil natürlicherweise Marken Dinge bewirken können, die wir im Change brauchen. Ja, also du kannst Mitarbeiter für ein Thema gewinnen. Du kannst Klarheit schaffen. Du kannst eine Brücke von der Vergangenheit in die Zukunft bauen. Du kannst Energie aufbauen, Motivation und so weiter. Von daher funktioniert das wunderbar. Und wir haben sehr, sehr viele Kundenprogramme, wo es stärker um Change geht, als um zu sagen, wir müssen uns Marke jetzt schön machen. So wird Marke wirklich als Change-Instrument eingesetzt. Das ist mein eine Punkt. Der zweite Punkt zum Thema, was muss man eigentlich alles für so eine erfolgreiche Strategie haben? Ich glaube, dass man definiert, was einen glaubwürdig macht, was einen attraktiv macht, was einen differenziert, wofür man wirklich im Kern steht. Das gehört jetzt mal ein bisschen zu den Grundlagen, ist auch kein Hexenwerk, das kriegt jeder irgendwo mit. Trotzdem kommen wir immer wieder zu Unternehmen, wo man dann die Antwort hat, ja, so, wir haben jetzt mal so einen Markenkern gemacht, das war vor 20 Jahren auch so ein großer Trend, ne? Jedes Unternehmen hat so einen Markenkern gemacht, Markenkernwerte und solche Themen. Und wenn ich dann frage, was macht er damit, dann ist meistens dann die Antwort, ja, die haben wir jetzt halt. Ja, das heißt, wenn man das eben nicht nutzt, zu sagen, ja, soziologisch weiß man, Menschen ziehen sich über Werte an. Also wäre es ja hilfreich, das zu nutzen, um eine Anziehungskraft auszuüben. Das heißt, dann auch zu schauen, für welche Kunden könnte ich denn mit diesem Werteset relevanter sein, anziehungskräftiger sein. Das unterscheidet sich übrigens auch gar nicht so stark jetzt von Konsumgütermarken. Es wird nur eben im B2B-Bereich weniger angewendet. Also wenn man das alles mal beantwortet hat, ist, glaube ich, schon mal wichtig, was genauso wichtig ist, dass man solche Markensysteme und auch B2B-Unternehmen, egal wie klein oder groß sie sind komplex, weil mehrere hundert oder mehrere tausend oder mehrere hunderttausend Menschen für die Spitzenleistung, die ja spezifisch sein soll, für so eine Marke arbeiten. Wie managst du diesen Wahnsinn? Ja, sicherlich nicht dadurch, dass du seitenweise Markenhandbücher rausgibst, wie man sich jetzt zu verhalten hat, sondern sich vielleicht so ein bisschen eher auch an der Chaos-Theorie zu bedienen, sozusagen weniger einfache Regeln plus Zufall, für die Umsetzung, das wird dann auch leichter akzeptiert. Und dann natürlich so Themen, das mit Dingen zu verknüpfen, die im Unternehmen passieren. Also es gibt fast immer Kulturprojekte. Es gibt fast immer irgendwie ein unternehmensstrategisches Thema. Und dass man dann mal sagt, Mensch, vielleicht ist ja Marke das Bezugssystem, das alles miteinander verknüpft. Ja, und bündelt. Und das hat oft eine hohe Resonanz im Unternehmen, weil man dann mal sieht, wie denn eigentlich alles zusammenhängt. Und das entfacht, das merke ich immer wieder, das entfacht eine sehr hohe Kraft.
Das hast du gerade ganz toll erklärt. Auch Jens fand ich zwei super Punkte. Und die macht auch nochmal bewusst, dass Marke, wenn sie als on top präsentiert wird, sofort Reaktanz erzeugt. Und wenn sie als Werkzeug präsentiert wird, das hilft dir, das, was du sowieso tun musst, ja, hilft dir leichter zu tun, Diskussionen abzukürzen, Ressourcen besser zu fokussieren, Dinge zu, auch Entwicklungsprojekte zu priorisieren. Das habt ihr doch sowieso als Aufgabe vor euch. Dann ist die Frage, gibt es ein Werkzeug für? Wie du das vorhin erzählt hast mit dem DAX-Vorstand, genau der Punkt. Also das wäre das nicht toll, wenn es ein Werkzeug geben würde, der das und das leistet. Und der sagt dann ja.
Und dann jetzt ja, vielleicht nochmal eine spezielle Geschichte, die da, glaube ich, auch wichtig ist. Jetzt stellst du dir vor, du bist jetzt ein Unternehmen, B2B, hochtechnisch. Ingenieure, Wissenschaftler und so weiter. Keine Ausbildung und vielleicht auch gar nichts, oft Gespür, aber kein Wissen über Marke. Also alles irgendwie fremd, ja, immer demokratischer geführt. Ja, Das heißt, du kommst mit einem Instrument, wo es ganz stark auch darum geht, Menschen emotional zu packen, in so einer faktischen Welt. Du kommst mit einer eigentlich autokratischen Idee in einem demokratischen System, Management-System. Du kommst mit einem Zusatzthema in einer Welt, die eh schon voller Strategien und so weiter ist. Und das ist, glaube ich, die Kunst des Erfolges, ist es, genau dort anzudocken. Das heißt, den Menschen dann, den Verantwortlichen, Dinge zu liefern, die es ihnen ermöglicht, sich in dieser Welt dann zurechtzufinden mit einfachen Mitteln, die aber dann eben viel bewirken. Und da ist, nehmen wir mal dieses Thema, ja, weniger einfache Regeln plus Zufall. Damit kannst du in einer dezentralen Welt von Deutschland aus einen chinesischen Mitarbeiter führen, ja, weil er weiß, wie er sich zu verhalten hat. Und gerade wenn wir eben dann mit Mitarbeitern zu tun haben, die aus einer völlig anderen Welt kommen, fällt es dann eben leichter.
Jens, du nickst die ganze Zeit. Ich glaube, da gibt es Stories aus der Praxis. Wo hast du das erlebt? Also wo du gemerkt hast, jetzt ist die Marke stärker geworden und handlungsleitender geworden. Gibt es da Anekdoten?
Ja, gibt es einen schönen Fall. Wir haben vor vielen Jahren angefangen, wirklich diese Werte zu kommunizieren und auch den Leuten die vorzuleben, in den Trainings, wie gesagt, die auch zu studieren, was bedeutet das, diese Werte zu leben und so weiter und so weiter. Dann haben wir gesagt, okay, diese Werte, die sind jetzt mal für uns wichtig. So wollen wir uns verhalten. Dann haben wir gesagt, okay, was bedeutet das für unseren Kunden? Das wären dann diese Kundenversprechen. Ja, die lösen wir ein. Das sind die drei, die ich eben erwähnt habe. Und dann haben wir gesagt, okay, es gibt noch was, was da drüber steht. Und das ist, das nannten wir damals diese One-Word-Equity. Also das ist das, was Kunden positiv assoziieren würden, ganz kondensiert. Also wenn man all die Tausende von Kunden fragen würde, wofür steht Interroll, was macht euch so glücklich bei Interroll, dann kamen die zusammen zu einer Aussage, das war damals proven. Auf Deutsch will man das wahrscheinlich bewährt übersetzen. Und das war der Schlüssel zu dieser Geschichte, dass wir gesagt haben, wir haben Werte, okay, danach wollen wir leben. Das hat jeder verstanden, das macht Sinn. Wir suchen auch Mitarbeiter, die sich mit diesen Werten irgendwo orientieren können und sich danach halten möchten. Das ist wunderbar. Dann haben wir ein Kundenversprechen. Super, damit verdienen wir Geld. Dafür bezahlen unsere Kunden eben diesen Price Premium. Aber was uns ausmacht, ist, dass wir bewährt sind. Wir erzählen nicht irgendwas, wir sind nicht irgendwer, wir behaupten nicht irgendwas. Das hat sich bei Interroll immer bewährt. Das wird sich immer bewähren. Deswegen testen wir die Sachen, deswegen probieren wir das aus, deswegen greifen wir auf Technologien zurück, die sich bereits bewährt haben. Wir müssen nicht immer die Hype-Technologien haben, nicht immer das Allerneueste, das Allermodernste. Wir setzen auf Dinge, die bekannt sind, die funktionieren, die auch offen sind, einem entsprechenden Standard passen und so weiter und so weiter. Also das sind eigentlich diese drei Dimensionen, die wir bei Interroll so aufgebaut haben und die auch wirklich jeder versteht und wo auch Kunden sagen, jo, das macht Sinn.
Ja, ist toll. Und dann hast du dann erlebt, dass dieses sozusagen das ein bestimmtes Mitarbeiterverhalten verändert hat, nachdem ihr dann so das kommuniziert habt? Also interessiert mich nur, also wo du das beobachten konntest, dass plötzlich merkst du, oh, hier wird ja unser Wert, der wird ja wirklich lebendig, der hat ja das Papier verlassen oder die PowerPoint.
Ich würde mal behaupten, dass man diesen Groschen, der da gefallen ist, sehr laut fallen hat hören. Also das war immer wieder so ein Aha-Erlebnis, wenn wir das präsentiert haben, in Mitarbeiterveranstaltungen, auch in Trainings, dass dann den Leuten erst klar wurde, welche Power dahinter steckt, wenn man diese drei Aspekte so kombinieren kann. Und wenn man sich auch natürlich nach all diesen drei Aspekten hält und verhält. Dann wurde jedem klar, das ist nicht nur irgendwie so ein Marketing-Bullshit, das ist nicht nur irgendwie so eine Werbung oder so eine Promotion, die Jungs da machen, sondern da steckt richtig Business dahinter. Das ist ein Konzept, was sackstark ist und was übrigens auch, das habe ich erst neulich in Südostasien unseren Teams erklärt, was keiner kopieren kann. Ja, man kann vielleicht unsere Rollen, unsere Antriebe kopieren und die sehen dann vielleicht sogar genauso aus. Ja, eben über Patente, die nach 20 Jahren auslaufen, gesprochen. Das haben wir auch erlebt, dass dann plötzlich in Asien vielleicht ein Produkt auf dem Markt ist, was täuschend ähnlich aussieht und vielleicht auch noch ähnlich heißt. Ja, aber eben die Art und Weise, wie dort die Kunden betreut werden und wie wir miteinander umgehen in dieser Firma, das kann man eben nicht kopieren. Und das ist, glaube ich, die Auszeichnung einer Marke, wenn man sie von innen heraus aufgebaut hat und nicht eben versucht hat, eine schöne Hülle zu generieren.
Genau. Und man hat also ein internes Erfolgsmuster in die Köpfe gepflanzt und jeder kann sich selber daran überprüfen, ohne dass eine Führungskraft daneben steht und sagt, mach dies, mach jenes, sondern ich habe die Führungskraft sozusagen eingebaut im Kopf. Jetzt hat Jürgen gerade das Wort Emotionen in den Mund genommen. Und in deinem Buch Value Branding hast du so schön geschrieben, ne, dass die Verbindung von Rationalität und Emotion, dass das eigentlich für die Schaffung von erfolgreichen Marken der Nährboden ist. Ja? Also nur rational und nur emotional, weil es funktioniert nicht. Die Verbindung ist das, worum es geht. Jetzt ist ja Emotion in solchen Ingenieurskulturen ist ja nicht ganz so hoch angesehen. Jetzt werden sie mal nicht emotional. Genau. Ja? Also Kannst du den Zusammenhang, den du da siehst zwischen eben dieser weichen Seite der Marke und den dadurch erzeugten harten Ergebnissen mal so ein bisschen drüber philosophieren und dann vor allen Dingen die Frage, wie du Akzeptanz für diese Seite gewinnst in Ingenieurskulturen?
Das Interessante dabei ist, dass ja auch der trockenste Ingenieur unglaublich viele Emotionen in sich trägt. Normalerweise die Frage ist nur, welche Art und wofür. Und also eine Geschichte haben wir vorhin ja schon mal ganz kurz gestriffen, ist natürlich das Thema Stolz. Und natürlich wird man umso stolzer, wenn man für das, was man da tut, die nötige Wertschätzung und Anerkennung bekommt und auch Reputation. Und das ist völlig, völlig egal, wodurch. Entweder durch zufriedene Kunden oder durch glückliche Kollegen oder durch Auszeichnungen oder. Und ich glaube, dass man das durchaus wunderbar einsetzen kann, was man da tut, dass das, diese Markenarbeit und diese Vermittlung der Spitzenleistung auf eine emotionale Art dazu führt, dass tatsächlich dann eben der Stolz steigt, dass die Reputation höher wird, dass das Feedback, das man bekommt, besser wird und so weiter. Und das kann man den Leuten auch eigentlich ziemlich sachlich erklären. Diese Zusammenhänge, dass das so ist. Ja. Ich war letzte Woche bei Max Planck in Gesellschaft und ich meine, die haben, glaube über 20 Nobelpreise in ihrer Historie bekommen. Es gibt weltweit kein Grundlagenforschungsinstitut oder Gesellschaft, die so viele Nobelpreisträger hervorgebracht hat. So, und da musst du gar nicht mehr so viel über Max Planck erzählen. Ja? Eigentlich ist dann schon alles zu Ende erzählt und es sind die alle, egal mit wem man spricht, auch unfassbar stolz darüber. Ja, und dieses Prinzip der Verdichtung von Botschaften, so dass Spitzenleistungen auch vermittelbar sind, das kapieren die mit solchen Beispielen auch sofort. Ja? Wir sagen, wenn wir in der Lage sind, das, was wir hier jeden Tag an Spitzenleistungen erbringen, und zwar völlig wurscht, ob wir gerade der Entwickler sind, egal ob wir da in der Logistik ein Hilfsarbeiter sind und sonst was, jeder erbringt jeden Tag unfassbare Spitzenleistungen, auch wenn die heutzutage in der Wahrnehmung nach außen ein bisschen leiden. Aber wenn wir in der Lage sind, die zu vermitteln und besser zu vermitteln mit diesem kleinen Instrument, dann werdet ihr das spüren und es spüren die dann auch logischerweise. Und auch das fängt in innen an. Also wir haben mal für einen weltweit führenden Chemiekonzern mit den Forschern eine gleiche Arbeit gemacht wie für die gesamte Marke. Also wir haben uns überlegt, wofür stehen wir ja, als die Forscher dieses Unternehmens? Es sind ein paar tausend Forscher in dem Fall. Als die mal sich ihrer Spitzenleistung bewusst wurden, als die mal verdichten konnten, als die mal pointieren konnten, als die mal in der Lage waren, das erzählbar und erfahrbar zu machen. Es ist unfassbar, was da für Energien entstehen und zwar dann eben auch bei so trockenen Mitarbeitern. Und wenn man das dann reproduzierbar macht über Verhaltensähnlichkeiten, über Rituale, über und solche Dinge, von denen Jens gerade erzählt hat, dann ist es ja auch das, was die Kultur dieses Unternehmens ausmacht. Und das ist ja dann plötzlich auch der Moment, wo du eine Kultur, die eigentlich in Deutschland geprägt wurde, vielleicht auch mit, sagen wir mal, eher typisch deutschen Werten dann plötzlich ins Ausland bringen kannst. Und deshalb, selbst wenn heutzutage dann gerade viele Technologie- und B2B-Unternehmen weltweit produzieren, es trotzdem auf eine sehr typische Art und Weise machen können, eine sehr spezifische Art und Weise und dann noch als deutsches Unternehmen wahrgenommen werden. Mit allen Vor- und Nachteilen, die es im Moment gerade so hat.
Ja.
zum Thema Emotionalisierung der Marke muss ich ehrlich sagen, wir haben uns da einer Parallele bedient. Jürgen weiß, wovon ich spreche. Wir haben uns damals entschieden, die Marke Interroll eben als Hidden Champion und sehr technisch orientiert und sehr ingenieurgetrieben zu emotionalisieren, indem wir in das Formel-1-Business einsteigen als Sponsor. Und haben damals unseren Mitarbeitern erklärt, dass das ganz einfach ist, warum wir uns dafür entschieden haben, weil eben die Formel 1 ein einziger Logistikzirkus ist. Und es kommt auf jeden an, es kommt auf jede Lieferung an. Und dann wird es immer wieder erklärt, deswegen, oder wir bei Interroll liefern auch jede Rolle und so weiter, innerhalb von wenigen Stunden, präzise, ohne irgendwelche Makel, ohne irgendwelche Fehler. Es kommt immer auf das kleinste Detail an. Also wir haben immer wieder diese Parallelen dargestellt und haben dann auch Workshops mit diesen Formel-1-Teams gemacht. Und das hat die Leute irre motiviert. Und ich glaube, das war der Durchbruch für die Kultur und die Marke Interroll damals, als wir damit anfingen.
Ja, super Beispiel. Weil jeder, der schon mal seine Winterreifen gewechselt hat und dann sieht, dass hier 4 Reifen in 23 Sekunden gewechselt werden, denkt so, okay, das ist Next Level Materialfluss oder ja, in dem, also passt sehr gut. Und was ihr beide so erzählt habt, was ich man da so raushört, ist, dass es ja auch immer Emotion wird ja auch häufig missverstanden. Man kann ja nicht einfach eine Marke emotionalisieren, ohne Ziele zu bedienen. Das heißt also, die Ziele, ob das jetzt die Anerkennung der Forscher ist, die Reputation, die sie in der Wissenschaftswelt genießen. Oder mein Beispiel ist immer auch, wenn ich das höre bei Kunden, so unser Controller, der hat keine Emotionen. Ich so, Vorsicht. Wenn man dem eine Excel-Tabelle zeigt, der mit 75.000 Formeln alles miteinander verbunden und direkt grafisch dargestellt und das Ganze, dann bedient das ein Ziel, was er hat. Nämlich Kontrolle und Präzision. Und dann pocht sein Herz. Das heißt also, nur die Quelle der Emotion, die kann anders sein. Das sind nicht die fluffy Animals oder die lachenden Kinder. Aber es ist, wenn zum Beispiel Disziplin und Kontrolle ein starker Wert ist, dann entsteht daraus die Emotion. Super, da haben wir einen sehr schönen Bogen geschaffen. Jetzt kommen wir zu eurer Tätigkeit im Expertenrat für Technologiemarken. Der wurde gegründet, Jürgen, du warst einer der Mitgründer. Du bist dort tätig, Jens. Warum wurde der gegründet? Warum braucht man sowas? Was leistet der?
Naja, wenn du permanent damit beschäftigt bist, Menschen, die zu diesem Thema noch keinen Zugang hatten, davon zu überzeugen, wie wichtig es wäre für den Geschäftserfolg. Wenn du dann merkst, dass eigentlich eine ganze Industrie in einer Volkswirtschaft wie in Deutschland das nötig hat. Wenn man merkt, dass vorhin bin ich über eine Studie gefallen, die ich mal gemacht habe, 2015 zum Thema Made in Germany, ja, Technologiemarken Made in Germany, und merkt, dass das alles zu wenig ist, was da passiert, ja, dass man alleine gegen Windmühlen kämpft, dass eine Industrie mal merkt, hey, es geht nicht nur darum, viel Geld in Innovation zu stecken, sondern mindestens genauso viel Geld da reinzustecken, dass sie in die Wahrnehmung kommen, dass sie in die Wertschätzung kommen, dass sie am Markt erfolgreich werden. Dann haben wir gedacht, das geht nicht alleine. Und dann haben wir gedacht, wer hat von diesem Thema Ahnung und wer hat auf das Thema Lust? Dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, lass uns doch einen Kreis entwickeln. Wir haben es genannt Expertenrat Technologiemarken, die sag mal, zu diesem Thema sich äußern, die zu diesem Thema vielleicht auch mal forschen, die andere mit einbinden, die Gespräche eröffnen und die in irgendeiner Art und Weise dafür kämpfen, dass die Spitzenleistungen, die ich nenne es jetzt mal deutschsprachigen Raum, Fokus war natürlich immer aus Deutschland heraus, aber natürlich kann man das gar nicht mehr so genau trennen, dass diese Spitzenleistungen wirklich erfolgreich vermarktet werden können. Und so hat sich dieser Kreis gegründet. Und natürlich bin ich dann auf Menschen zugegangen, wie jetzt Jens, ja, der aus der Praxis kommt, seine Erfahrungen hat, oder wie Professor Carsten Baumgart, Professor Holger Schmidt oder Carsten Kilian, die in irgendeiner Art und Weise sich mit diesen Themen auch schon näher beschäftigt haben und sozusagen wollte er mit dabei sein und haben das langsam aufgebaut. Mir war es gerade in den ersten Jahren wichtig, das jetzt nicht besonders groß zu machen, sondern besonders intensiv und auch die Zeit mit Menschen zu verbringen, die einem sympathisch sind, wo man Lust hat, sich zu treffen und sich auszutauschen. Jetzt geht es in so ein bisschen eine neue Phase. Darum habe ich jetzt auch mal den Vorstand abgegeben an den Professor Carsten Baumgart. Und Carsten darf das Ganze jetzt ein bisschen skalieren. Ich glaube, das ist jetzt auch aus den Kinderschuhen draußen und wird jetzt weitergeführt.
Ja. Also die Idee vom Expertenrat ist auch, oder vor allem, dass wir die Wissenschaft mit der Praxis verbinden. Dass wir also Marketingmanagern, Brandmanagern, so wie mir, helfen, auf wissenschaftliche Inhalte zugreifen zu können, damit zu arbeiten, auch uns damit unseren Chefs zu erklären. Weil das ist auch immer noch ein Thema, ich nenne das immer so ein bisschen Ignoranz, dass das Top-Management oft nicht genau weiß, wofür brauchen wir eine Marke und so weiter. Haben wir aber eben alles schon besprochen. Und wir haben in diesen Foren, die wir da eingerichtet haben, immer wieder Beispiele, Case Studies und so weiter, Best Practices aus der Industrie, aber auch aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft, wo wir eben darlegen können, okay, so funktioniert, das ist ein guter Fall, das kann man daraus lernen und dann tauschen wir uns, wie Jürgen das eben sagte, aus. Der Expertenrat ist immer noch eine kleine, aber feine Veranstaltung mit nur wenigen Mitgliedern. Wir sind dieses Jahr ein bisschen gewachsen, seitdem Carsten jetzt den Vorstand übernommen hat und ich ihn so ein bisschen unterstützen darf, haben wir den einen oder anderen neuen Partner gewonnen. Das bröckelte leider so ein bisschen während der Covid-Zeit ab. Auch natürlich das Engagement, die Aktivitäten der Tagungen, der Foren, die konnte man einfach in der Zeit nicht abhalten. Im nächsten Jahr wollen wir aber wieder ein echtes persönliches Forum veranstalten. Und ich glaube, das ist sehr, sehr spannend.
Das finde ich auch. Und zwar aus dem letzten Podcast, letzte Woche, ging genau um Made in Germany. Und da habe ich noch so ein bisschen rumgestammelt. Da spürte ich so ein Thema, nämlich auch ein politisches Thema. Dass also diese Botschaft, dass Wertschöpfung geschützt wird durch Marken, auch bei den Politikern ankommt, weil die sehen Marken immer eher so im Sinne von Verbot, ne, also Verbraucherschutz etc. Aber dass eigentlich die Wirtschaftskraft und die Wertschöpfung in diesem Land, das, was die Lebensqualität hier ausmacht, massiv davon geprägt ist, dass wir sehr starke Marken geschaffen haben. Und das ist eine sehr komplexe Fähigkeit, die braucht sowohl Managementkompetenz, die braucht, ne, geht organisatorische Perspektive, wirtschaftliche Perspektive, psychologische Perspektive, Kommunikations, nicht nur theoretische, sondern auch, also die Kommunikation spielt ein wichtiger Teil, aber auch Forschung und Entwicklung. Und dieses Konglomerat richtig zu managen, ist eine sehr ungewöhnliche Fähigkeit. Also das ist etwas, was nicht mal eben auf dem Baum wächst. Und du hast vorhin gesagt, Jürgen, im Studium findet das eigentlich gar nicht statt. Da wird Betriebswirtschaft gelehrt. Das heißt, dass es gibt Technologiefonds, die unterstützen bestimmte Forschungsprojekte, die ja Teil von der Markenbildung sind. Ich möchte das gar nicht abwerten. Das ist total sinnvoll, dass das passiert. Aber dass es politisch gefördert wird, dass man Markenkompetenz in Deutschland aufbaut, speziell für Technologiemarken. Da wäre ja so ein Expertenrat auch das richtige Sprachrohr für, ne? Aus der Mischung Praktiker, Berater plus Wissenschaftler, die das dann glaubwürdig auch mal vertreten können und verargumentieren können. Also da wünsche ich euch nur viel Glück mit, weil ich glaube, das braucht dieses Land. In der Folge mit Arndt Ziesche haben wir das gut herausgearbeitet. Das Made in Germany war ja ursprünglich ein Malus. Und mittlerweile ist es eine eigene Marke geworden, die aber gerade bröckelt. Also Made in Germany ist massiv.
Nicht nur bröckelt, wenn man sich das mal vorstellt, und kann ich das voll unterstützen, was du gerade gesagt hast, dass man dafür kämpfen muss, dass die Politik das auch sieht und versteht, weil es ist ja am Ende nichts anderes als das Patent, der Patentschutz im Kopf der Kunden. Und wenn man weiß, wie viel Geld in Patentschutz reingeht, dann frage ich mich, warum eigentlich nur für die Zeit, wo ich es rechtlich schützen kann. Ich denke, es ist sehr, sehr viel Wert darin, vor allem, wenn man sich mal vorstellt, dass diese oh so wichtige Marke Made in Germany ja völlig ungemanagt ist. Die ist ungemanagt. Es gibt keinen, der sagt, ich manage jetzt diese Marke mit allem, was dazu gehört. Ich habe mal versucht, das zu recherchieren. Ja? Wem gehört die eigentlich? Wer managt die? Wer hat irgendwelche Handlungsrahmen dafür und so weiter? Es ist völlig ungeklärt. Ich hätte eigentlich gesagt, da müsste sich ein Wirtschaftsministerium eigentlich drum kümmern, ja, dass die gemanagt wird und wie man und das dann am besten mit wirklich professionellen Markenmanagern. Auch da ist es natürlich so, ich habe ja keinen direkten Zugriff auf die 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 Markenleistung erbringen. Das habe ich aber in vielen anderen Markenbereichen auch nicht, wenn ich an Destinationsmarken denke beispielsweise, ja, und an andere. Und da findet man auch Methoden und Werkzeuge, wie man das machen kann und besser machen kann. Aber man muss sich dieser Thematik annehmen.
Und die Schweizer machen das besser. Die managen das viel intensiver.
Thema Swissness wird gemanagt. Ja, also wir kennen alle das Beispiel von Toblerone, die abgestraft wurden, weil sie eben Teile ihrer Produktion verlagert haben ins Ausland und plötzlich durften die sich nicht mehr oder durften dieses Swiss-Logo nicht mehr zeigen, weil sie eben nicht ausreichend viel in der Schweiz produziert haben. Also das ist, glaube ich, schon ganz anders gemanagt. Und wir übrigens bei Interroll arbeiten ein bisschen mit dieser Swissness. Also wir begrüßen unsere Kunden auf den Ständen auf der ganzen Welt im offenen Messen mit einem freundlichen Grüße miteinander und erklären dann auch, wo das herkommt und dass wir uns auch so ein bisschen schweizerisch fühlen, weil unser Headquarter ist ja hier im Tessin.
Ja, sehr gut, sehr gut. Also dann hoffen wir, dass dieser Podcast in die richtigen Ohren weitergeleitet wird. Also alle da draußen, alle Hörer, die irgendwelche politischen Kontakte haben, diese Folge sollte weitergereicht werden, weil wenn man nach dieser Stunde nicht verstanden hat, wie wertvoll der Markenaufbau für technologisch orientierte Unternehmen in Deutschland ist, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Also dann müssen wir unsere Didaktik nochmal überarbeiten. Aber ich glaube, es ist einige sehr, sehr gute Punkte hier gemacht worden. Ich habe zum Abschluss noch zwei Fragen an euch. Das eine ist, Richtung Kollegen, Jens, also in Technologieunternehmen grundsätzlich. Was siehst du für Trends in dem Bereich? Was sollten Leute auf dem Schirm haben aktuell? Was würdest du ihnen als so ein bisschen vielleicht Sensibilisierung oder auch Tipp mitgeben?
Ja, ich meine, ganz klar, jeder redet gerade über KI und jeder muss sich damit auseinandersetzen. Wir tun das auch, ich tue das auch. Das muss ich, glaube ich, hier nicht erklären. Was mir bei meiner Arbeit immer wichtig war, ist das Langfristige. Also bitte keine Kampagnen für ein Quartal oder eine große Geschichte für ein paar Monate aufsetzen oder die Werte jedes Jahr umschreiben. Das funktioniert nicht. Da verwirrt man die eigenen Leute und vor allem die Kunden und den ganzen Markt. Also das ist das, was ich gelernt habe, auch schon bei Ericsson. Immer langfristig planen, immer langfristig Kampagnen aufsetzen. Eine Marke kann man auch nicht zweimal im Jahr ändern oder sowas oder sich komplett nur an den Markt widmen. Das funktioniert nicht. Das hat eben auch sehr viel mit Vertrauen und Versprechen zu tun und das muss man aufbauen. Das kann man ganz schnell verlieren. Also deswegen immer langfristig. Das Zweite, das habe ich von einem Professor neulich gelernt, das ist ein Spruch auf Englisch, bring the brand into the room. Ja. Das kommt von Mats Ude, ein Professor aus Stockholm. Und der hat eben damit erklären wollen, dass es wichtig ist, in jeder Diskussion, ob es jetzt über die Finanzen geht oder über den Einkauf oder HR, es kommt immer darauf an, dass man sich überlegt, steht die Marke dahinter? Ist das on-brand, was wir hier gerade diskutieren? Ist dieses Produkt, diese Kürzung, diese Investition, diese strategische Ausrichtung, ist die on-brand? Würde uns die jemand abnehmen? Passt die zu uns? Ja oder nein? Ich glaube, das wird ganz oft vergessen und eben dann später dem Marketingteam zugewiesen, hey, da müsst ihr euch jetzt mal drum kümmern. Aber das ist ein Thema, das, du hast es eben erwähnt, Olaf, ganzheitlich angeschaut werden muss. Eine Marke wird nicht einfach nur vom Marketingmanager gemanagt.
Marke ist keine
Marke
Abteilung.
Marke ist keine Abteilung, Marke ist eine Strategie. Ja? Und das Letzte ist, das habe ich auch von einem Professor gelernt, nothing is neutral. Also egal, was wir tun, wie wir kommunizieren, wie wir uns verhalten, was wir ausdrücken, das wird immer eine Wirkung haben. Da wird immer ein Kunde, eine Kundin, ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin dazu sagen, das hat mir gefallen, das hat mir nicht gefallen. Das fand ich gut, das fand ich nicht gut. Es wird niemand jemals einen Raum verlassen, einen Podcast abschalten und sagen, das war mir völlig egal. Da wird es immer eine Meinung dazu geben und die ist entweder positiv oder negativ.
Das heißt, Kleinigkeiten sind nicht viel, sie
ja,
sind
genau,
alles.
Ganz genau.
Ne? Setzt sich draus zusammen. Aber Dankeschön, das war nicht abgesprochen. Du hast mir eine Steilvorlage gegeben. Mats Ode ist einer der nächsten Gäste in Markenkraft. Ich freue mich sehr, mit ihm über die Brand Matrix zu sprechen.
Absolut,
und,
absolut.
Sehr vielen Dank. Super. Jürgen, was würdest du sagen? Welche Trends sollte man im Blick halten für Markenverantwortliche im Technologiebereich?
Ich glaube, zwei Dinge, die momentan eine wesentliche Bewegungen beeinflussen und auch Entwicklungen beeinflussen, ist zum einen, dass natürlich dieser diese Möglichkeiten mit KI, Jens hat es gerade angesprochen, unheimlich viel möglich machen, wie man Marken leichter, markenspezifisch managt. Da gibt es tolle Tools mittlerweile, wenn ja, es um natürlich um Sprache geht, wenn es um Erlebnisse geht, all diese Dinge, das irgendwie stärker so zu managen, dass alles eben doch so einheitlich ist, wie man sich das dann vorstellt. Auf der anderen Seite führt es aber auch dazu, dass sagen wir, KI-basierte Datenanalysen über Kundenentwicklungen, über die Entwicklung der eigenen Marke, über Entwicklung des Wettbewerbs dazu führt, dass irgendwie gefühlt alle auf die gleichen Daten zugreifen, was dazu wiederum führt, dass alle die gleichen Entscheidungen treffen und alle sich immer ähnlicher werden. Ich nenne das auch, wir sind im Age of Sameness. Ja, das merkt man auch natürlich in allen anderen Bereichen unserer Gesellschaft und auch der Industrie, wenn man sich anschaut, Automobildesigns, die sich angleichen, Gesichter, die sich angleichen, die Insta-Faces und so weiter. Und die Gefahr haben wir im B2B-Bereich auch. Alle bieten Lösungen und so weiter. Und das sollte man eigentlich genau umgekehrt tun, nämlich Daten dazu zu verwenden, um eben unterschiedlicher zu werden. Und der zweite Punkt ist, das ist ein bisschen ein Spezialgebiet, um ehrlich zu sein. Ich glaube aber, dass das die B2B-Unternehmen besonders stark betrifft, nämlich diese Geschichte zwischen, wenn wir uns jetzt weiterentwickeln müssen, in der Transformation sind, unsere Industrien neu erfinden, dass wir ja, wie wir gerade überall erleben, Mitarbeiter freisetzen müssen, gleichzeitig neue Fachkräfte gewinnen. Das heißt, dass wir in ein Spannungsfeld kommen. Wie machen wir das eigentlich, dass wir mit unserer Marke als Arbeitgeber attraktiv bleiben? Und sich damit auseinanderzusetzen, zu sagen, gerade in der Phase, wo ich vielleicht Mitarbeiter entlassen muss, nach meinem Markenversprechen auch nach innen zu agieren, mich ganz bewusst damit auseinanderzusetzen, halte ich für ein ganz wichtiges Thema, weil in diesen Prozessen hauptsächlich damit agiert wird und darauf geschaut wird, ob ich alles, was an rechtlichen Themen mit Betriebsrat und so weiter, alles richtig läuft und die passende markenpassende Kommunikation auch das Verhalten im Freistellungsprozess außen vor gelassen wird. Und ich glaube, da wird in der nächsten Zeit ein großer Trend hingehen, darauf achten zu müssen, dass man in diesen Phasen die Marken nicht von innen beschädigt.
Das ist wirklich ein sehr interessanter Aspekt, den wahrscheinlich viele gar nicht auf dem Schirm haben. Manchmal ist es halt eine Realität, dass man Leute entlassen muss. Aber auch das kann on-brand sein oder einen Brand-Gap erzeugen, der einem dann langfristig wehtut. Super Punkt. Dann kommen wir zu meiner letzten, meiner Markencode-Frage. Ihr habt die Möglichkeit, allen Markenverantwortlichen in Deutschland für Technologieunternehmen auf dem Bildschirmschoner einen Impuls mitzugeben. Das kann auch nur ein Wort sein. Das kann aber auch ein Satz sein, ein Zitat sein. Ein Jahr flimmert euer Impuls auf diesen Bildschirm. Was würdet ihr denen mitgeben? Jens vielleicht als Erster.
Ich wiederhole mich, aber für mich ist das Thema Kultur elementar. Ich glaube, du kannst keine Marke aufbauen, wenn du die falsche Kultur hast. Das muss authentisch sein. Und was Jürgen eben sagte, Kündigungsprozess oder eben, was ich auch eben sagte, Brand into the Room, das sind wirklich Themen, die darf man nicht ignorieren. Und du kannst noch so eine gute Kommunikation machen, noch so ein tolles Marketing machen, wenn die Firma das nicht authentisch lebt und wenn der Kunde das nicht tatsächlich erfährt und feststellt, ohne dass es all diese Poster und Visitenkarten und Anzeigen gibt, wenn der nicht feststellt, okay, das ist genau so, so erlebe ich diese Marke, so erlebe ich diese Spitzenleistung, übrigens auch langfristig, dann ist das für die Katze. Also ich denke, das ist das Allerwichtigste, dass Manager auf die Kultur eines Unternehmens achten und die eben auch vorleben.
Super Punkt. Das heißt, ich texte jetzt für dich, auf dem Bildschirm steht, bring the brand always in the room.
Ganz genau.
Genau. Jung, was würdest du da auf dem Bildschirm schreiben?
Ich würde sagen, ich würde es mit einem Wort sagen. Ich würde das Wort Mut verwenden und erklären damit, dass ich sage, seid mutig. Einer der wichtigsten Bezugspunkte im Unternehmen zu sein, bei dem alles zusammenläuft. Und traut euch damit, das Unternehmen, egal wie groß und bedeutend es ist, damit wirklich in seiner Entwicklung zu beeinflussen. Habt da Lust drauf und seid mutig.
Sehr schön. Das ist ein toller Abschluss. Jürgen, Jens, herzlichen Dank. Also tolles Gespräch, hat mir Riesenspaß gemacht. Wir können jetzt noch eine Stunde weitermachen, aber wir wiederholen es dann vielleicht nochmal zu einem anderen Thema. Es war wirklich toll, war eine echte Freude, euch zu Gast zu haben. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg auch weiterhin mit dem Expertenrat. Und vielleicht treffen wir uns ja wieder und können dann irgendwann mal diskutieren, was das für Auswirkungen in der Politik
gibt. Dann nehmen wir da eine Flasche Wein dazu, würde ich sagen. Ja, und wiederholendes, intensivierendes. Es macht auch immer Spaß, solche Podcasts mit jemandem aufzunehmen, der so ein hohes Fachverständnis hat wie du und so eine angenehme Art, das zu moderieren, hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen Dank dafür.
Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, Jürgen. Danke, Olaf.
Super. Ja, super. Und dann geht auch noch ein Gruß raus an meinen Kollegen Colin, der ja bei euch auch einen super Podcast auf die Kette bringt. Bei Brand Trust möchte ich nicht unerwähnt lassen. Der ist ja sehr, sehr stark auch in aktuellen Themen unterwegs. Also ganz toll. Also auch meinen Hörern empfohlen, wer da Lust mal hat, reinzuhören, das lohnt sich. Alles klar. Herzlichen Dank und bis dahin.
Tschüss.
Dankeschön.
Und das war eine weitere Episode von Markenkraft. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, es hat Ihnen genauso viel Freude gemacht wie uns. Wenn ja, empfehlen Sie uns, Ihren Freunden, Ihren Bekannten, Ihren Kollegen und bewerten Sie uns auf iTunes, Stitcher, Spotify, Soundcloud, egal wo Sie diesen Podcast hören. Share the love for brands. Machen Sie es gut für sich und die Menschen in Ihrem Leben.